Wow, so toll, wieder mit euch zusammen zu sein. Nach einer Woche dann in Kalifornien habe ich gedacht, ja, ich glaube, ich bleibe da. Aber nach zweieinhalb Wochen sind wir so überfüllt gewesen, dass ich gesagt habe, ich komme gerne wieder zurück, um das Ganze ein bisschen verarbeiten und verdauen. Und habe jetzt wirklich viel Freude auch, auf jedem zu erzählen, der da irgendwo ein bisschen mehr wissen will. Weil es ist so eine reichhaltige Zeit gewesen, einfach in der Gegenwart Gottes können stehen und auch so viele tolle Menschen kennenzulernen. Ich denke, das ist ja vor allem das, was uns sehr berührt hat. Ja, und wir haben viele Verheißungen mitgenommen für die Schweiz. Wir sind ja mit 700 Leitern von der ganzen Welt zusammen gewesen an einer Konferenz. Und es war wirklich mega beeindruckend gewesen, einfach so von der ganzen Erde rundum Leiter zu sehen. Und was in diesen Ländern läuft, ist wirklich mega lässig. Viel tolle Kontakte können knüpfen. Und das Thema, das uns natürlich alle auf dieser Erde beschäftigt, und auch uns hier in der Schweiz, das haben wir heute Morgen schon gehört, ist, dass sein Wille, Gottes Wille, geschieht auf der Erde genauso wie im Himmel. Das ist unser Anliegen. Und das ist auch das, wo wir uns weiter mit beschäftigen wollen und darin eben nicht nur Theoretiker sein, sondern wirklich auch sehr praktisch werden. Und wir haben das die letzte Mal schon gesehen, dass, wie Jesus das Herz vom Vater Israel offenbart hat, sind auch wir herausgefordert und gerufen, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, unseren Freunden, das Herz vom Vater zu offenbaren. Nicht nur in der Theorie, nicht nur durch fromme Worte, nicht durch intellektuellen Austausch, da kann man sich ja endlos Diskussionen verlieren, sondern eben ganz praktisch, genauso wie das Jesus eben auch gemacht hat. Indem wir das weitergehend, was wir empfangen haben. Und darum ist es wichtig zu empfangen. Man kann nicht zu viel empfangen. Wir sind dann auch in eine richtig prophetische Kultur halt eingetaucht. Wo du auch angehst, wirst du gerade prophetisch überschüttet. Ein Student hat uns einmal auch vor dem Kaffee draussen angetroffen und gesagt, ein bisschen mit uns geredet über Familien und weiss ich was. Und nach dem Ziel sagte, du, darf ich über euch prophezeien, oder änderst du so viel, dass sie sagen, ja, nicht nur mehr. Wir nehmen alles, oder? Kannst du nur loslassen. Das ist schon auch sehr unaufsteller, oder? Und kann man jetzt viel prophezeien und dann kann man nicht. Auch wenn es nicht mehr kannst aufnehmen. Weil du kannst nicht genug ermutigt werden. Du kannst jemanden nicht überermutigen. Und manchmal gibst du deinen Kind ja ein Wort mit für auf die Schule und manchmal gibst du ein Wort mit für den Nachmittag und manchmal gibst du ein Wort mit, wo ihr das ganze Leben sie begleiten wird. Und so ist es uns auch gegangen. Du kannst nicht genug ermutigt werden. Man kommt nicht genug über. Also wir haben über 20 lange Prophezeiungen empfangen, eine nach der anderen. Gut, hat man heute so ein Telefon, wo man das alles aufnehmen kann, dann kannst du es hin und an wieder verarbeiten. Ist es zu viel gewesen? Nein. Ich hätte auch die 21. noch genommen. Hat mich dort nochmal ermutigen lassen. Und hat es eine Übersättigung gegeben? Nein, hat es auch nicht gegeben. Sondern es baut auf. Ich komme extrem aufgebaut zurück, extrem ermutigt. Und ich finde, man kann nicht genug ermutigt werden. Es spornt einem einfach an, bestehende Ufer zu verlassen und zu neuen Ufer aufzubrechen. Mut zu empfangen, zum Sachen, verrückte Sachen zu wagen, verrückte Sachen zu unternehmen. Und das ist auch das, was eure Nachbarn darauf Lust haben. Intellektuelle Sprüche und religiöse Reden, da hat die ganze Welt genug davon, da braucht es nicht noch mehr, braucht es nicht noch uns dazu. Aber die Realität von der Gegenwart Gottes zu erleben und zu empfangen, das ist etwas anderes. Das ist ganz etwas anderes. Und auf das hungert die Welt. Und auch wir hungern danach. Und darum werden wir uns auch heute Morgen nochmal da damit auseinanderzusetzen. Also, dort, wo die Finsternis ihre Klauen drin hat, dort, wo die Dunkelheit herrscht, wir haben es heute Morgen gehört, dort kommen wir rein und bringen Licht. Und scheinen mit unserem Licht drin rein und alle Finsternis weicht. Und das ist unser Auftrag und das ist jedes Kind Gottes dazu berufen und hat auch alles, was es da dazu braucht. Es ist ein Ziel für unser Leben, es ist eine Verantwortung, die Jesus uns mit auf den Weg gibt und es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, dürfen zu dienen, dürfen so herausgefordert zu werden. Und wer ist die Zielscheibe von dem? Müssen wir das prüfen? Müssen wir das irgendwo herausfinden, herausfiltern? Nein, jeder Mensch. Jeder, der zu Jesus gekommen ist, findet er mindestens 5-mal in den Evangelien ist geheilt worden. Jeder. Er ist zu keinem anderen gegangen und hat gesagt, du, für dich ist jetzt noch nicht dran, komm doch in einer Woche wieder. Nicht einmal. Ist nicht einmal drin. Und darum, es ist auch nicht unser Auftrag, jetzt also jedes Mal zu hintersehen, ist es jetzt auch dran oder nicht dran, sondern wir setzen das frei und schauen, was passiert. Und manchmal passiert es sofort und manchmal nicht. Wir sind jetzt in einer Kultur, in der kein Gottesdienst vergangen ist, ohne spektakuläre Heilige. Unglaublich gewesen, oder? Da, wir können tränen, wenn ich nur daran anfange zu reden, darum fange ich jetzt noch nicht an zu reden davon, oder? Es berührt mich jedes Mal so stark, was wir dort erlebt haben. Das ist so unglaublich, wenn Menschen mit der Gegenwart Gottes berührt werden und nicht Probleme, Sachen, die sie über viele, viele Jahre plagt wurden, einfach wegfallen. Das ist schon unbeschreiblich. Und deine Nachbarn, meine Nachbarn, die warten auf das. Die warten auf das, dass wir kommen. Nicht mit frommen Floskeln, nicht mit einem Katalog von Sachen, die sie zuerst bringen müssen, sondern die sie einfach Güte vom Vater im Himmel dürfen erleben. Und dann sagen, wow, jetzt bin ich wirklich am Ende interessiert. Jetzt musst du noch ein bisschen mehr erzählen. Und das ist unser Auftrag. Und das ist das Privileg. Das ist nicht mehr eine Last. Oder, irgendwo ein Krampf. Das ist ein Privileg. Freisetzung können zu verschenken. Ja, und das sehen wir ja da in dieser wunderbaren Stelle von der Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also, sogar in Rüti. Bubiken. Rapperswil, Eschenbach, Uznach, in diesen entfernten Gebieten von der Erde, oder? Wird der Heilige Geist durch uns als Träger freigesetzt und ausgegossen. Und das haben wir alle erlebt, wir haben alle Pfingsten erlebt. Die einen intensiver, die anderen weniger intensiv, aber wir können es jederzeit wieder erleben, wir können es heute Morgen erleben. Wir können uns auftun und wir können nachher auch zum Gebetsteam gehen und sagen, du, ich brauche jetzt wirklich mal nochmal eine richtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die dienen euch nachher sehr gern im Anschluss an die Botschaft. Also nimm, empfang und sag, was brauchst. Äußere dich und komm zum Vater mit deinen Wünschen, mit deinen Bitten. Er ist ein Vater, der gern gibt. Er sagt, wenn ihr euren Kindern schon gute Gaben gebt, wie viel mehr werde ich euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr mich darum bittet. Also, nehmt die Gelegenheit wahr. Es sind Menschen da, die gern für euch beten und das freisetzen und euch überfließen lassen. Also, die Welt braucht dich, braucht mich, damit sie Gottes Güte erfahren kann. Der gütige Vater im Himmel, der gute Pläne und gute Gedanken über unserem Leben hat. Und Jesus hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, damit ihr die Werke tut, die ich auch da habe. Und weil ich zum Vater gegangen und nicht mehr bin, werdet ihr noch grössere Werke tun, als ich sie da habe. Wir haben das schon viel gesagt und ich will das immer und immer und immer wieder proklamieren, weil das ist wahr. Du bist würdig gemacht, per Wiedergeburt, zum die grösser Wert als Jesus. Musst du auf irgendetwas warten? Nein. Du musst nur sagen, hier bin ich, sende mich. Das ist das Wort von Jesaja, wo er zuerst gekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und ich bin geboren in einem Volk von unreinen Herzen und hat all die negativen Hindernisse aufgezählt, die ihn hindern, irgendetwas für Gott können zu tun. Und dann hat Gott nur in die Runde gerufen, oder? Ja, und wer senden wir, oder? Und nachdem er gesehen hat, oder wie die glühende Kohle, die der Engel vom Altar genommen hat, ihn rein macht, wie wir rein gemacht sind durch das Blut von Jesus, du brauchst nicht mehr. Das, was der Jesaja dort mit dieser feurigen Kohle erlebt hat, ist das, was das Blut von Jesus am Kreuz für uns da hat. Du bist rein um seines Blutes willen, und wenn der Herr ruft, wen sollen wir senden, dann kannst du herzengerade aufstehen und sagen, hier bin ich, sende mich. Man braucht nicht mehr. Und da wollt ihr euch einfach alle ermutigen dazu und heute ein paar Punkte anschauen bezüglich Kraftlosigkeit in unserem Leben, dass das an und für sich nichts anderes ist als irgendetwas, das unausgewogen ist. Es ist etwas nicht im Gleichgewicht. Es ist nicht etwas Normales. Wenn jemand einen unreifen Charakter hat und nicht vertrauenswürdig und unzuverlässig ist, dann bin ich nicht unbedingt beeindruckt. Früher hat mich das geschockt. Da muss ich einen Bogen machen, oder? Aber ich bin genauso wenig beeindruckt, wenn nachher einer sehr einen reifen Charakter hat, sehr vertrauenswürdig ist und sehr zuverlässig. Weil, kannst irgendwo in die Welt rausgehen. Ich habe manchmal gesagt, ich finde Leute in der Welt, die sind ethisch wesentlich reifer und vorbildlicher in ihrem Leben als manche Christ. Also ist es nicht so etwas wahnsinnig beeindruckend. Es ist toll, wenn das jemand hat, aber es ist nicht so beeindruckend. Wenn aber jemand einen reifen Charakter hat und keine Gefahr ist für Macht und Werk von der Finsternis, ja, eben, es hat manch ein anderer auch. Da bewegt sich noch nicht wirklich viel. Für viele Gläubige und auch für mich ist es viele Jahre lang das oberste Ziel gewesen, als anständige Menschen zu leben, einen guten Charakter haben, dadurch auch ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft haben, gut dastehen und gemeint, damit sage ich ein Zeugnis für Jesus. Durch meinen vorbildlichen Lebenswandel. Also. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt manche Leute, oder, die glauben nicht an Gott und die machen das noch besser als ich. Das ist ein bisschen frustrierend. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich machen sie ja bessere Werbung für Jesus, als ich sie mache, oder? Die haben das mehr im Griff, als ich das im Griff habe. Aber der meiste von uns, oder, sieht dann, oder wird von der Welt wahrgenommen als die ethisch vorbildlichen Menschen. Und die Welt schaut uns an, auf ihrem Weg in die Hölle, peinigt von Krankheit, peinigt von Leiden. Und in was sieht sie uns mehr als nette Leute? Weil sie sind immer noch auf dem Weg in die Hölle, sie sind immer noch peinigt von Krankheit und sie haben immer noch Leiden und sind gefangen durch Dämonen. Und wir stehen da als nette Leute. Aber sie haben nicht so viel von netten Leuten. Weil sie haben echte Probleme und brauchen eigentlich eine Lösung dafür. Also ist es für uns halt schon auch eine Verantwortung, zu dem revolutionären Leben von Jesus zurückzukehren. Da gibt es keine Option. Es langt nicht und es hilft der Welt nicht, nette Christen kennenzulernen. Sondern die Welt hat echte, reale Probleme, wo sie dafür nicht eine Moralpredigt muss erhalten, was sie alles hätte sollen besser machen, dann wäre es gar nicht in die Probleme gekommen. Das hilft mir nicht wirklich. Sondern ich brauche Lösungen. Ich brauche Lösungen. Und das ist unsere Verantwortung. Also es ist auch nicht sehr ein frommes Gebet, oder? Wenn wir sagen, Jesus, wenn du willst, dann mach doch der oder der gesund. Weil Jesus hat ein ganzes Leben auf der Erde vorgelebt, das er will. Ist einmal auch einer zu ihm gekommen, wenn du willst, dann kennst du doch. Und da hat er gesagt, ja, wenn du willst, wenn du glaubst, dann wirst du empfangen. Und es ist unsere Aufgabe, zu glauben und das freizusetzen, dass wir das Gleiche den Menschen bieten, wie Jesus ihnen geboten hat. Dass die Kranken gesund werden, die Gefangenen frei werden, die Blinden sehend werden, die Toten auferstehen. Dann gibt's krasse Beispiele von Jesus. Ich weiss nicht, ob euch das Beispiel gerade vor Augen ist, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war. Und dann ist ein Totenumzug. Also es sind da die Menschen, die laufen und den Sarg tragen. Genau. Läuft auch der Totenumzug. Und ich stelle mir dann immer mich selber vor in dieser Situation. Und dann läuft Jesus an den Totenumzug an. Tönt euch das mal wirklich auch vor Augen malen. Läuft er den Totenumzug an. Klopft an den Sarg und sagt, komm raus. Und drin rumpelt es, oder? Und dann macht es den Deckel und dann kommt er raus. Und ich stelle mir dann immer vor, hey, nochmal, wenn ich an den Sarg anklopfe und es passiert nichts. Dann gebe ich mir doch so eine Blöße und Gott gebe ich auch noch eine Blöße. Und das ist doch schlimm. Und dann lasse ich mich so gefangen setzen von dem Gedanken, dass ich ja keinen Sarg anklopfe. Und ich wünsche mir mehr zu werden wie Jesus. Und sage, ich klopfe an den Sarg an und wenn beim ersten keiner rauskommt, dann gehe ich halt den zweiten an und nehme die Peinlichkeit in Kauf. Und sonst gehe ich halt den dritten an und klopfe nochmal an. Wie das John G. Lake und viele andere auch schon gemacht haben. Aber wenn der erste rauskommt, dann werden die Menschen etwas erlebt haben. Und sie sagen, hey, jetzt musst du uns ein paar andere Fragen beantworten. Also es braucht Mut, es braucht eine Bereitschaft, ein Leben halt zu führen mit Risiken, wo wir vielleicht manchmal aufgeben, nette Menschen zu sein und unbescholtene Bürger und unauffällig. Man exponiert sich dann halt ein bisschen und Ja, die einen können mit dem umgehen und die anderen nicht. Aber das ist die Herausforderung. Niemand kann die uns abnehmen. Gott kann die uns nicht abnehmen. Das ist der Weg, wenn du anfangen willst, im Glauben zu handeln und der Hebräerbriefschreiber sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wenn du Gott gefallen willst, dann kannst du Gott nicht gefallen, indem du nicht bist. Also indem du glaubst und entsprechend handelst. Das soll ein Thema sein, wo wir uns damit auseinandersetzen. Jawohl. Also. Zu viele Christen stellen den guten Charakter als höher und wichtiger dar als ein Dienst oder ein Leben zu führen in Kraft und in Vollmacht. Und das sieht zwar nobel aus und das sieht auch sehr richtig aus, aber eigentlich ist es eine unverantwortliche und unzuverlässige Wahl oder Priorisierung. Man kann beides nicht voneinander trennen. Kraft und Charakter zeigen miteinander, worum das es geht. Es geht um Gehorsam. In der Kraft zu wandeln braucht genauso ein Gehorsam, Schritt zu tun, Mut zu zeigen, Risiken einzugehen, sich zu exponieren, wie es Entscheidungen braucht, gewisse schlechte Gewohnheiten aufzugeben, das Denken zu erneuern und die Gewohnheiten vom Reich Gottes anzunehmen. Es braucht beides. Und man kann nicht das eine vom anderen trennen, weil oft das eben auch miteinander Hand in Hand geht. Wenn über die Wichtigkeit von Kraft und Wunder gesprochen wird oder das Leben mit Zeichen und Wunder, dann gibt es oft auch Christen, die dann sagen, ich werde mich dann erst mit Kraft und Wunder und Vollmacht beschäftigen, wenn ich mehr vom Charakter von Jesus habe. Und das klingt sehr fromm. Da ist man dann meistens wortlos und weiss gar nicht, was man jetzt darauf antworten soll, weil es klingt so religiös. Aber es ist nichts anderes als eine Lüge. Eine fromme Lüge. Weil es hat mit der Bibel null und nichts zu tun. Und wir haben schon so viele Botschaften darüber gehört, dass ich das jetzt nicht noch breit werde auswalzen, sondern mal ein paar andere Beispiele noch nehmen. Das vom David, das könnt ihr von der Webpage abladen. Das habe ich auf Wunsch von der Barbara Hartmann jetzt alles aufgeladen. Da könnt ihr mal das Leben vom David anschauen. Ja, heim und malen, oder? Also, das wäre jetzt der letzte gewesen, den ich in meinem alten Leben als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet hätte. Aber wirklich der letzte, der allerletzte. Und irgendwann, wo ich mich Löcher mit dem Leben von David auseinandergesetzt habe, gesagt, irgendetwas scheint in meinem Denken und im Denken von Gott nicht ganz übereinstimmend zu sein. Es scheint, dass er andere Wichtigkeiten höher priorisiert und ich tiefer. Und wir da nicht auf der gleichen Bühne stehen. Also, beides ist wichtig, aber zum Schluss ist ein guter Charakter nicht das Erste, was Gott sucht. Sonst hätte David wär gar nie in die Grenze gekommen. Also, schauen wir da dazu einmal eine Bibelstelle an. Matthäus 28, 19 bis 20. Da sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Okay, das ist ja nicht so ein überraschender Vers. Das, was sie fett und gross gemacht haben, das ist nicht so in der Bibel, das habe ich gemacht. Und zwar habe ich da die Aufmerksamkeit an zwei Orte legen. Das eine ist gönnt. Man muss sich bewegen und nicht wartet, bis sie in eure Kirche kommen, geht hinaus. Also nicht da warten, bis irgendwann mal einer durch die Tür reinläuft. Und dann lehrt sie alles zu befolgen. Dann denkt man bei alles meistens daran, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und wenn du ihm glaubst, wirst du nicht in die Hölle kommen. Punkt. Das war alles. Aber es war nicht ganz alles, was Jesus verkündigt hat. Er hat mehr verkündet als Glauben für Errettung. Er hat sehr, sehr viel beauftragt, wo wir heute auch noch mal im Detail werden anschauen. Aber wichtig ist mir zuerst einmal anstellen, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Genau. Und wem hat er den Auftrag gegeben? Den Jünger. Nicht den Pastoren, nicht den Prediger, nicht den Lehrer, den Jünger. Wer ist Jünger da drin? Sehr gut. Okay. Also gilt das, was da steht, eigentlich für jeden von euch. Das heisst, ihr seid eigentlich herausgefordert, jedem Nachbarn, der über den Weg läuft, genau diese Botschaft weiterzugeben. Sagt, hey, ich zeige die Güte vom Vater, hat den Eindruck, du hast da ein Problem, stimmt das? Ah, das stimmt gut, wir müssen beten, dann wird er gesund und danach hat er Fragen und jetzt lehrst du ihn. Und am besten gerade in dem, dass du gerade vielleicht sagst, hast du gerade einen anderen Eindruck und dann hat er vielleicht gerade einen und sagst, jetzt kannst du gerade für deine Frau beten. Und dann kommt man gerade trainieren. Das ist der beste Weg. Bevor man mit viel Religiosität abgefüllt wird. Also, wer gibt uns bei so einem Auftrag das Recht zu entscheiden, wenn wir parat sind und so weit sind, dem Auftrag gehorsam zu werden? Und zu sagen, ich schaffe zuerst am Charakter Jesus und dann tue ich mich mit dem Auftrag nochmal beschäftigen. Weil die ganze Bibel, an keinem Ort irgend so etwas steht. Niemand. Steht niemand. Aber das da, das findet er x-mal. Das findet er x-mal. Also es gibt da keinen Grund, um irgendetwas vorzuschieben und zu sagen, hey, wegen A, B, C, D, E, F, G bin ich noch nicht parat. Ab dem Moment der Wiedergeburt da gibt es kein Argument. Also Gott ist nicht beeindruckt, wenn wir sagen, sobald ich mehr Charakter habe, werde ich deinem Auftrag gehorchen. Das beeindruckt er nicht. Sondern er fragt sich dann nur, hey, aber eigentlich habe ich ganz eine andere Idee gehabt. Wo ist dein Problem? Was hindert dich, loszulassen? Weil oft wird Charakter geformt durch Gehorsam. Sehr oft. Also David, meint der, die Böcke, die der geschossen hat, oder auf seinem Weg, da hat er jetzt nicht gesagt, das ist ein reifer Charakter, der parat ist zum König werden. Und er hat auch als König noch viel, er hat vorher viel Probleme gehabt, als König noch viel Probleme gehabt. Und ich meine, ich würde jetzt irgendeinen anderen Menschen nehmen und sagen, das ist jetzt mein Vorzeigekönig. Und Gott ist angegangen und gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herz. Wow. Okay. Und was hat ihn ausgemacht, dass er gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herz? Er war ein Anbeter. Er hat Beziehung gepflegt mit Gott. Und darum war er ein Mann nach Gottes Herz. Einer, der Beziehung mit ihm sucht. Weil Gott hat gesagt, mit dem Rest kann ich umgehen. Aber mit einem, der meine Beziehung nicht sucht und der mit mir nicht Anbetung pflegen will, Gemeinschaft, enge Herzensgemeinschaft, mit dem habe ich ein Problem. Aber mit allem anderen hat er gesagt, mit dem kann ich umgehen. Finden wir eine Lösung. Gott hat viel weniger Probleme mit unseren Charakterschwächen, als wir selber haben. Er hat viel weniger Probleme mit den Charakterschwächen von deinem Nachbar oder deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde, als du sie hast. Für ihn sind das nicht so grosse Hindernisse, wie das für uns sind. Ist ihm das gleich, will ich damit sagen, es kommt nicht darauf an, wie man lebt, auf keinen Fall. Aber er hat einen anderen Weg, um damit umzugehen. Nicht durch Bedingungen zum Dienst oder zum jetzt können mit jemandem zu beten, sondern eben, geh beten, und dann merkst du, dass gewisse Sachen schief gehen, und dann setzen wir uns damit auseinander, und dann gehst du einen Schritt weiter, und gehst einen Schritt weiter, und gehst einen Schritt weiter. Es geht eben miteinander, es geht Hand in Hand. Also nicht zuerst ein Theoretiker werden, bis einem dann wirklich voll abgelöscht hat, und man nicht praktisch wird. Ich hätte mir auch 12 andere Jünger ausgelesen, wenn man da ein modernes Assessment im Geschäft macht, um dann den richtigen Mitarbeiter auswählen, oder muss ich sagen, ist da Jesus nicht so systematisch vorgegangen, wo er seine 12 ausgelesen hat, oder? Der eine da, ein Verlügner, der andere, einer, der ihn verratet, keiner hat ihn gekannt, ausser einen am Kreuz, oder? Weißt du, zum Schluss, ist jetzt das nicht gerade Ziegestruppe gewesen, wenn du am Kreuz hängst und runterschaust? Man muss sagen, wow, ist von denen 3 Jahren mit denen unterwegs gewesen und nur ein einziger ist da. Und alle sind nachher noch frustriert gewesen und wieder fischen gegangen. Ist nicht gerade der Durchbruch. Aber, das zeigt eben, dass Gott mit sehr unvollkommenen Menschen, mit sehr grossen Schwächen, einem sehr grossen Defizit, kann eine ganze neue Ära in der Kirchengeschichte begründen. Wie dich und mich. Wenn wir von Erweckung in der Schweiz reden, dann warten wir nicht auf irgendwelche, weiss ich was, von irgendwoher, wo kommen. Sondern dann wartet Gott darauf, dass wir von anderen lernen und anfangen praktisch werden. Die Schweiz wird verändert durch die Leute, die da drin sitzen. Braucht keiner mehr. Dann geht Post ab. Und das ist das, was wir fördern wollen. Das ist das, was wir daran glauben. Also, eins, was Jesus die Jünger extrem drin unterwiesen hat. Über Charakterschwächen hat er auch ab und zu geredet, aber eins, was er sie extrem drin unterwiesen hat und geübt hat, ist das, was da zum Beispiel in Matthäus 10, 1 und 7 bis 8 steht. Man kann auch gerne das ganze Kapitel lesen, ist alles interessant. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das haben wir mit Pfingsten auch empfangen. Dann hat er gesagt, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Jawohl, das ist es wirklich. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Das war sein Trainingsfeld gewesen. Gib euch da Vollmacht, gib ein paar theoretische Aufsätze, geht mal und erzählt. Und dann kommen sie dann zurück und sagen, wow, du glaubst nicht, das ist wirklich passiert. Hättet ihr das erlebt, wenn es gegangen wäre, und einmal einfach gesagt hätte, hey, Jesus ist im Fall jetzt auf die Erde gekommen, er ist der Sohn Gottes, willst du auch etwas von ihm wissen? Ja, die sind angegangen und haben aufgelegt und gemerkt, die Kranken werden wirklich gesund. Und dann sind sie total begeistert gewesen, weil sie eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass etwas passiert. Sie sind einfach mal gegangen. Und nachher sind sie wirklich total begeistert zurückgekommen und gesagt, hey, unglaublich, was da gelaufen ist. Lukas 9, 1 bis 6. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus, mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Das ist immer Hand in Hand gegangen. Botschaft vom Reich Gottes, zack, und dann, wow. Güte vom Vater erlebt, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Also, es liegt nicht in der Verantwortung der Jünger als künftige Nachfolger, von Jesus und auch die Nachfolger, die durch uns zum Glauben kommen, sie zu lehren und sie mit genau dem Lebensstil vertraut zu machen. Das ist das Erste, was jemand muss beibringen, wenn er Wiedergeburt erlebt hat. Glaubt an Jesus, Wassertaufe, Geistestaufe, Kraft empfangen. Und jetzt, was machst du mit dieser Kraft? Nicht Trockenübungen, sondern praktisch anwenden. Und dann geschieht da dabei Fehler und dann einmal macht es ein bisschen grob und einmal merkst du, das war nicht so aufbauend gewesen, oder? Und dann hilfst du ihm, das zu lernen. Sagst du, das können wir noch ein bisschen ajustieren, das kannst du noch ein bisschen anders machen, das nächste Mal fehlst du noch ein bisschen dort und dann ist das Learning by Doing. Das ist unsere Verantwortung, jedem da rein. Dann braucht es natürlich von uns vielleicht schon ein bisschen Vorlauf und das, was wir immer wieder lehren, du brauchst nicht 2 Jahre Vorlauf, sondern ich sage immer, wir bringen da neue Offenbarungen rein, meistens mit etwa 2 Wochen Vorlauf. Nein, brauchst du nicht. Das ist 2 Wochen vorher rüber, 2 Wochen später kannst du es einem beibringen. Das haben wir jetzt in den letzten 4 Jahren da rein eingeübt. All das, was wir heute lehren, da habe ich vor 4 Jahren auch nicht so gekannt. Ich bin auch mit anderem religiösen Inhalt voll gewesen und dann haben wir auch halt das gelesen und ein bisschen praktiziert und gesagt, okay, jetzt sind wir, glaube ich, fit, zum anderen das auch erzählen können. Und es ist immer besser gegangen. Hat am Anfang ein bisschen Mut gebraucht. Haben wir es auch nicht recht gewusst, ob ich das jetzt schon richtig erzähle oder nicht. Aber hinten dran hat es dann meistens geklappt. Braucht ein bisschen Mut. Und wir mit unserem schweizerischen Perfektionismus haben da eine Heidenmühe damit. Aber den könnt ihr ablegen. Es gibt viel Tolles in der Schweizer Kultur, die man bewahren darf. Und es gibt ein paar Schrottsachen, die kippt man lieber schnell raus, weil das Reich Gottes hat wirklich besseren Ersatz dafür. Und das eine ist der Perfektionismus. Sachen gut zu machen ist eine tolle Gabe. Pünktlich sein ist auch eine tolle Gabe. Aber wegen der Pünktlichkeit nachher einen Dienst nicht mehr können tun, wo eine Hilfe braucht, ist nicht so eine tolle Gabe. Und da müssen wir halt auch lernen. Wir dürfen auch noch mit unpünktlich sein, ohne dass wegen dem wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Aber ein kraftloser Dienst ist etwas Schlimmes. Das können wir wirklich ablegen. Okay. Also, einige streben nie danach, dass Gott sie für Wunder und Zeichen gebraucht, weil sie sich für unwürdig halten. Und dort muss ich einfach sagen, ha, ha, ha. Weil am Kreuz hat Jesus uns alle würdig gemacht. Wir sind gerecht. Wir sind total wiederhergestellt, wir sind gereinigt, auch wenn wir im Alltag vielleicht nicht immer das sehen. Aber wir sind keine Sünder mehr. Ich will das einmal mehr da Ihnen festhalten. Wir sind Gerechte, die sündigen können, aber wir sind keine Sünder mehr. Das ist nicht das Gleiche. Ich bin gerecht, ich bin rein und ich bin heilig und ich kann sündigen. Aber ich bin kein Sünder mehr. Und das ist wichtig, um das Neue Testament richtig zu verstehen. Weil am ganzen Katalog kommen, das heisst, oder, als ihr noch Sünder wart, oder? Und dann überlesen wir Wort, Vergangenheit, oder? Sünder, und dann zählt ihr, das mache ich auch, und das mache ich auch noch, und da habe ich auch noch Probleme, oder? Ja, der ganze Abschnitt spricht zu mir. Aber oben dran steht, als ihr Sünder wart, also redet ihr eigentlich von etwas, was früher war, was noch andere betrifft, aber nicht mehr zu euch. Und dann kommt man natürlich ins Genugschreiber im Neuen Testament. Da geht es um Identität. Ich muss wissen, wer ich bin. Ein Gerechter, ein Heiliger. Ich bin würdig gemacht. Würdig gemacht für den Dienst. Heisst das, ich sündige nicht mehr? Nein, ich kann immer noch sündigen. Geht leider immer noch. Soll ich das? Nein, ich sollte das nicht. Passiert es noch? Ja, es passiert noch. Hindert mich das am Dienst? Nein, tut es nicht. Ist eine Lüge. Der Find haltet dich gefangen mit dem schweizerischen Perfektionismus. Will ich immer noch sündigen, kann ich nicht dienen. Ich bin immer noch ein Sünder, ich bin nicht würdig. Aber er ist ans Kreuz gegangen, um dich würdig zu machen, damit du dienen kannst. Wie das die Jünger und alle auch erlebt haben. Also versuch, diese Lüge wirklich abzulegen, ist auch etwas, wo man heute die Seelsorge kann aufnehmen und sagen, ich will die Lüge ablegen. Ist endlich Zeit geworden, dass die rausgeht. Wenn Jesus Jünger ausgesendet hat, ist der Charakter nie in einer Bibelstelle von einer besonderen Bedeutung gewesen. Er hat die 12 ausgeschickt und hei nochmal, leset einmal die Evangelien. Die haben dann wirklich noch echte Probleme gehabt, oder? Bei der erstbesten Gelegenheit haben sie gesagt, du, die haben uns da nicht wollen haben. Komm, wir lassen Feuer abregnen vom Himmel und machen die Stadt am Boden gleich, oder? Weil das geht doch nicht, dass sie Jesus nicht willkommen heissen. Sind jetzt für mich nicht gerade die gereiften Jünger, die man sollte ausschicken zum Wunder tun. Dass die erstbeste Stadt, die es nicht willkommen geheissen, werden in Schutt und Asche legen. Und die hätten vorher nicht Kinder und Frauen evakuiert. Das ist eine Gesinnungshaltung. Aber Jesus hat gefunden, mit diesen Leuten kann ich arbeiten, das ist okay. Amen, gell? Kann er auch mit uns arbeiten, oder? Das ist noch beruhigend, oder? Wir haben vielleicht noch nicht gerade so oft gemacht, dass wir wollen Feuer runterbieten auf Rütti, aber vielleicht auf unsere Kollegen im Geschäft. Ist das vielleicht auch schon vorgekommen, dass man dort über den Chef da hat wollen in Schutt und Asche legen. Aber willkommen im Club, kannst du den Jüngern die Hand reichen. So Sachen haben sie auch bewegt. Das kann man lernen zu ändern. Das hat mit Reife zu tun. Also. Legt die Lügen ab, dass wir nicht würdig sind, mit Kraft zu handeln und in der Kraft zu dienen, auch wenn Sachen aus dem Leben noch nicht gut laufen. Weil das Resultat von dieser Lüge ist, dass wir Bekehrte, weil wir uns selber ja nicht würdig fühlen, so lange trainieren und übertrainieren und nochmal trainieren und nie praktisch werden lassen, bis irgendwie sie irgendwann einmal ein Leben haben, wo kein Leben mehr ist, keine Vision mehr ist und keine Leidenschaft mehr ist. Es ist einfach nur noch Krampf. Und Frustration. Und dann läufst du natürlich um wie ein Latsch. Dadi und ich haben oft gesagt, manchmal siehst du es den Christen an, dass sie Christen sind. Die so traurig und depressiv reinschauen. Und wir haben gesagt, macht mich eigentlich nicht an, so ein Leben anzunehmen. Eigentlich sollte unser Leben überquellen von Freude, weil wir sind keine Sünder mehr. Auch wenn wir noch sündigen. Kann mir einer kommen und sagen, wie kannst du da für Kranke beten und gestern hast du das und das gemacht? Ich habe gesagt, ja, aber das war gestern gewesen. Das ist... Was interessiert mich, was gestern war? Heute habe ich gemerkt, dass das nicht gut ist und das liegt hinter mir. Und was interessiert mich, was vor 20 Jahren war? Das liegt noch viel weiter hinter mir. Ich gehe von da aus vorwärts und lerne aus dem, was hinten dran war. Und klar, ich muss reifen, ja. Ja, aber das und das ist bei dir noch nicht reif. Und ich habe gesagt, ja, das ist so. Darum bin ich auf dem Weg. Also Leben lang Zeit, um die Reife nach außen sichtbar zu machen. Das kann trotzdem dienen. Passt nicht so in die Schweizer Mentalität hin, ich weiss. Aber im Reich Gottes ist das möglich. Im Reich Gottes geht das. Und ich denke, da dürfen wir mehr Reich Gottes annehmen in unserem Leben. Uns als Leiterschaft ist es ganz wichtig, dass die nächste Generation von Gläubigen, die da innen anwächst, die Menschen, die jetzt zur Bekehrung geführt werden, anders behandelt werden, als wir selber erlebt haben. Als wir selber vielleicht die Geschichte erlebt haben. Wir wollen die nächste Generation von Gläubigen helfen, ihre Identität zu erkennen, in die Identität hineinzukommen, wer sie sind in Christus, damit sie ein Bild bekommen von Weltveränderern. Ich bin befähigt und ich bin relevant, dass die Schweiz verändert wird, dass die Welt verändert wird, dass etwas Neues passiert. Wir wollen ihnen ein Vorbild geben für Charakter, für Leidenschaft und für Kraft. Und dann auch anbieten, wie sie das praktisch erfahren können und mit uns auf die Strasse gehen, oder weiss ich was, um das zu lernen. Ich sage euch, wir sind da mit 700 Leitern aus der ganzen Welt an dieser Konferenz gewesen, in den USA. Und dann ist dort auch, hat jeder von diesen Leitern, von diesen 700, einen Gutschein bekommen für ein prophetisches Gebet. 15 Minuten haben wir auch so einen Gutschein gepackt. Da kommst du in die Hallen rein, sitzen überall da Zweiergrüppli, Dreiergrüppli. Jemand aus dem Prophetic Ministry und ein Student. Okay. Und manchmal jemand vom Prophetic Ministry, ein Student und ein Primarschüler. Und die prophezeien über Leiter. Und zwar unglaublich. Präzise. Ins Leben hineingeredet. Primarschüler. Das sind die Stärken und Schwächen. Aber das langt, um den Heiligen Geist zu hören und prophetische Wegweisungen einem Leiter zu geben, der von Russland kommt oder von Brasilien oder von weiss ich wo. Und in die Situation jetzt reden, obwohl du noch nie dort unten warst und Sprache auch nicht beherrscht. Und das ist beeindruckend. Und genau der gleiche Power steckt in dir und in mir. Und wir werden die nächste Generation anziehen, von den Primarschülern an, vom Kindergarten an, mit dieser Kultur vertraut machen. Dass sie nicht zu jung sind, um vom Heiligen Geist gebraucht werden und zu dienen. Und wir wollen fördern, auch unsere Kinder, wenn ihr fragt, wie und wann und wo, keine Ahnung, aber Ideen sind willkommen, damit sie genau mit dem früh vertraut gemacht werden. Und da drin hinkommen. Und uns Erwachsenen können dienen. Und das Dienen miteinander ist. Und das ist das, was Kinder und Teenager brauchen. Sie müssen nicht von Gott hören, sondern sie müssen hören und erleben. Und sehen, wow, Gott ist eine relevante Kraft in meinem Leben und den kann ich brauchen in der Schule, auch beim Aufgabenlösen und bei allem, was sonst ansteht. Ein christusähnlicher Charakter kann sich nie völlig entfalten, ohne dass man unter der Salbung praktisch dient. Weil vieles passiert in der Situation und Gott zeigt es in der Situation auf. Es braucht die Schritte, wo wir rausgehen und gewisse Sachen machen und die Sachen auch schief gehen. Und wir müssen auch lernen, dass Scham nicht etwas ist, was vom Geist Gottes kommt, sondern von der Finsternis kommt. Schämen, weil man etwas falsch gemacht hat. Schämen, weil etwas nicht perfekt gelaufen ist. Ich habe einen Lebensstil geführt von Perfektionismus, weil ich nie habe eine Situation gehabt, wo ich mich schämen muss, weil ich etwas nicht ganz richtig mache. Ich konnte jahrelang mit Adrian in den Tanzkurs gehen, zum Tanzen lernen. Das war völlig okay. Da könnten die anderen auch nicht tanzen. Aber ich wäre erst gegangen, mit ihr öffentlich tanzen, oder? Wenn ich es so perfekt beherrscht hätte, dass ich mich nicht lächerlich mache, weil ich einen Fehler mache. Das ist, merkst du, wie du unter Sklaverei bist? Da bist du nicht mehr frei. Da bist du ein Sklave von deinem eigenen Perfektionismus. Und ich darf immer freier werden von dem. Und das tut gut. Und das gibt mir Möglichkeiten, Sachen zu machen, die ich früher nicht machen konnte, weil ich eine grössere Freiheit habe. Und was heisst die Bibel so schön? Wo der Geist des Herrn ist, das ist die Freiheit. Der Geist vom Herrn setzt frei. Macht mich frei, macht uns frei. Und das ist das, wo wir tiefer reinkommen wollen. Jawohl. Ich will noch eine Stelle vom Saul lesen, dann kommen wir zum Ende. 1. Samuel 10, 6. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, sagt der Samuel als Prophet, zum Saul, und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Versuch das mal ein bisschen setzen zu lassen. Wie wird der Saul umgewandelt? Durch was? Durch den Geist. Oder? Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt. 1. Samuel 10, 9 bis 10. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Wie lange ist es jetzt gegangen? Wie lang? Also, so. Hä? Etwa eine Sekunde. Vielleicht zwei. Puff! Das war das neue Herz da gewesen. bei eurer Bekehrung ist es auch, ja, ich will. Puff! Das neue Herz da gewesen. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen. Hat er die Prophetenschule gehabt, also schon im Alten Testament, gell? Und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weiss sagte. Also wie lange hat er jetzt gebraucht, um zu lernen, prophetisch reden? Ein Tag. Nicht einmal. Altes Testament. Wer glaubt, dass der Neubund besser ist? Das heisst noch nicht, dass man eine prophetische Gabe dann sehr reif ausführt. Oder? Man kann prophetisch reden und es baut noch nicht so richtig auf. Ja, dann kann man sicher noch Menge Schule besuchen, um das zu schleifen. Aber man sollte nicht Schule besuchen, um dann irgendwann einmal anfangen, prophetisch zu reden. Sondern du redest prophetisch, dann besuchst eine Schule und merkst, okay, da gibt es ein paar Sachen, die kann man besser machen, um die charakterliche Reife auszuüben. Also, Gott hat einen König gebraucht und hat eine Idee gehabt, wie der muss aussehen. Und dann ist der Geist Gottes über ihn gekommen und dann ist das daraus geworden. Gott hat bei deiner Geburt einen Plan in dein Leben eingelegt. Er hat gewusst, was dir wirklich mit Freude machen wird und was dich wird erfüllen. Und dann ist das Leben gekommen und schlechte Menschen und schlechte Entscheidungen von dir und haben das Zeug ein bisschen zugeschüttet. Und spätestens heute sollte der Tag sein, oder, wo du sagst, wow, ich will den Plan wieder anfangen, vorzugraben. Und Prophezeiungen von Menschen helfen, den Plan vorzugraben. Weil du dann konfrontiert bist, dass einer in dein Leben hineinschaut und sieht, was Gott dir geleitet hat und das dir zuspricht. Du denkst, wow! Ich habe eine andere Erfahrung gemacht in meinem Leben, aber der Plan tönt super gut, oder? Ich glaube, ich tausche meinen Plan gegen den Plan von Gott aus. Das ist das Ziel auch von Prophetie. Und dann fängst du an, zu dem Mensch werden, in dem, dass du anfängst, in dem neuen Plan zu dienen, den du erst gerade ein paar Minuten lang kennst. Und wirst verwandelt, in dem, dass du Schritt tust und anfängst, in deiner neuen Kultur, in deiner neuen Art, gemäss deinem neuen Herz zu handeln. Klappt das problemlos? Bei weitem nicht. Das klopft und scherbelt und tätscht. Ist das ein Problem? Ist es nicht. Hat es bei den Jüngern auch schon. Darum sind wir dann füreinander da und helfen einander und sagen, du, ich glaube jetzt für das Thema wäre es nicht schlecht, würdest jetzt mal einen Prophetiekurs machen, noch mal ein paar Ecken und Kanten abschleifen, noch ein bisschen formen, dann kannst du noch viel mehr poweren. Das ist das Ziel. Und zu dem möchte ich euch eigentlich heute ermutigen und auch zu dem freisetzen. Vater, so preise mich dich für die Einfachheit von deinem Wort und für den guten Plan, den du in unserem Leben hast und für das Gute, das du jedem von uns willst freisetzen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der da drin ist, wo vielleicht den Samen von heute Morgen können aufgreifen können und jetzt Hunger hat nach mehr. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, komm du jetzt wirklich ins Leben von jedem Einzelnen rein. Und weck du und schür dir den Hunger noch viel mehr. Hunger nach mehr von dir. Hunger nach dem Dienen in Gaben. Hunger danach praktisch zu werden. Und wir brechen jede Macht von Scham, jede Macht von Furcht, von Angst, weil du sagst, in der Liebe ist keine Furcht enthalten, wo uns hindert, einen Dienst zu tun in Vollmacht. Und wir preisen dich, Vater, dass du wirklich jetzt mit deinem Frieden in unsere Herzen kommst, mit dieser Freiheit, die sich ausbreitet, dass wir auch erkennen dürfen, wo wir noch wirklich Buße tun und Ängste und Lügen ablegen und sie ersetzen durch deine Wahrheit. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.